Hello. I'm here to tell you about the role of the web developer today. So, what do we do? We open tags and we close tags. We write the ifs and the fors and the whiles that make the web work. We built the web. Every site, page and pixel. Every pig, every sheep, every cybernetic superhuman, every sneezing panda, sobbing fanboy, surreal Korean and space-diving Austrian. We built it. When people need love, we are their Cupid. When they dare to dream, we are their angels. And when they lose their way, we help them find themselves. So, today, when my children ask, who made democracy democratic, I can say, we did. Who assimilated mankind's knowledge into one place? We did. Who consigned geography to the history books? We did. Who fitted every song, film, and TV show ever made into your trouser pocket? We did. Who revolutionized the dissemination of information? Built a frat house that a billion friends would call home? Gave every one of us the freedom of speech and the freedom to be heard. We did. We are not just developers. We are engineers, pioneers, the architects of progress. Damn. It wasn't always easy. But we made it. And it's beautiful.
Ted, you're going to be late for work.
Ja, herzlichen Dank, liebe Web, App und sonstige Developers und herzlich willkommen zu den Tech Days 2013 in Basel. Sie dürfen klatschen, wenn Sie das dringende Bedürfnis haben. Was wollen wir heute in der Keynote machen? Zuerst werde ich ein paar Dinge sagen zum aktuellen Stand von Microsoft und dem Event selbst. Dann schauen wir an, wer dieses Jahr den Technology Innovation Award gewonnen hat. Und dann der Hauptteil werden die beiden Keynotes sein von Sascha Gorti und Marius Buster. Was uns immer von Microsoft-Seite interessiert, ist natürlich, wie kommen die Tech Days an? Und am besten sehen wir das bei der Anzahl Teilnehmer. Was ich sagen kann, wir haben in diesem Jahr den Rekord vom Vorjahr nicht ganz erreicht. Es sind bis dato 970 Teilnehmer und Teilnehmerinnen registriert. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Tages mit den Walk-ins noch die 1000 vollkriegen. Was wir feststellen, ist, dass es eben so eine Art Parallele gibt, eben in Jahren, wo wir große Produkte lanciert haben, wie im letzten Jahr Windows 8, gibt es ein bisschen mehr Interesse in mehr normalen Jahren, wie diesem ein bisschen weniger, aber was uns natürlich sehr freut, dass der Trend trotz allem nach oben geht. Was uns auch sehr freut, wenn wir schauen, was ist der zweitgrößte technische Konferenzevent in der Schweiz, das ist die Chasun, die hat 350 Teilnehmer. Von dem her, was Roger Schawinski sicher sagen würde, Tech Days is number one. Und für die aus Basel, die Herrn Schawinski vielleicht nicht mehr kennen, der sieht heute so aus. Also herzlichen Dank für die zahlreichen Registrationen. Wir freuen uns, dass die Tech Days der größte technische Event in der Schweiz sind. Was haben wir geändert auf dieses Jahr hin? Relativ wenig, aber wir haben eine Neuerung eingeführt und das ist der sogenannte Best-of-Track. Viele Teilnehmer haben uns geschrieben im Feedback-Formular oder auch direkt, das dürfen sie tun, wir sind immer interessiert an Feedback. Und die Idee war irgendwie, eigentlich finden wir das mit der Konzentration auf einen Tag gut, aber auf der anderen Seite es kommen dann manchmal zwei Sessions parallel, die mich beide interessieren würde. Wie könnte man das machen? Und unser Vorschlag, unsere Lösung ist eben diese Best of Track. Das heißt, sie haben 4 parallele Sessions heute mit Developer Sessions, 20 Sessions. Und parallel dazu findet ein IT Pro Track statt, wo wir die 5 wichtigsten Sessions vom anderen Tag vorziehen. Und das Gleiche tun wir dann eben morgen, wo man die 5 wichtigsten Sessions von diesen 20 Developer Sessions, die heute schon stattfinden, morgen nochmal hören kann. Und wenn man das dann eben möchte, schaut man heute mehr so die Spezialthemen, die Nischenthemen, 5, vielleicht Level 3 oder 400 Sessions und schaut dann morgen noch alle 5 Best of Sessions für die Developers. Rund 15%, 150 Teilnehmer haben das gemacht. Wenn Sie spontan sich noch entscheiden, wir haben eine Tageskasse wie bei einem Open-Air-Konzert, wenn Sie also heute noch den zweiten Tag buchen wollen, können Sie das tun und dann heute das Programm ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall sagen Sie uns, wie Sie das mögen. Wenn das gut ankommt, würden wir das gerne beibehalten. Dann hören wir immer wieder, die Events bei Microsoft sind teuer und Microsoft hat ja so viel Geld. Ich kann Ihnen beweisen, dass es nicht stimmt. Selbst auf der Website müssen wir mit Amateur-Models arbeiten. Und ich zeige Ihnen auch, wie das mit dem Geld aussieht, total transparent für diesen Event. Es ist nämlich so, dass das Gesamtbudget für die Tech Days, das besteht aus den Ticketeinnahmen, die machen nicht mal die Hälfte des Budgets aus. Einen schönen Teil davon übernimmt Microsoft. Aber es würde nicht gehen ohne unsere zahlreichen Sponsoren, weshalb ich an dieser Stelle eben ganz, ganz herzlich den Sponsoren danke. Ohne sie gäbe es den Event nicht oder sie müssten viel mehr bezahlen. In diesem Jahr wieder dabei wie im letzten Jahr BBV und HP neu dabei, Dell und Intel. Ganz herzlichen Dank an unsere Premium-Sponsoren. Dann werden wir unterstützt von einer Reihe von 13 Classic-Sponsoren. Die IDG Communications ist unser Medienpartner und wir haben Infrastrukturpartner. Alle diese Classic- und Premium-Partner haben einen Stand. Gehen Sie doch dort vorbei und besuchen Sie den Stand. Dann haben wir heute 2 Geburtstage zu feiern, einen 0. und einen 18. Das heißt, wir müssen ein bisschen bescheißen, aber das geht, wenn wir auf die Zeitmap schauen, nämlich in Vladivostok und Sydney ist ja bekanntlich 10 Stunden früher als jetzt. Das heißt, heute Nachmittag um 3 ist dort schon morgen. Und morgen ist der Geburtstag, der 0. Von Visual Studio 2013. Es gibt einen Launch-Event, den könnte man physisch tun in New York oder er wird auch live gestreamt. Man findet das entweder, indem man die Suchmaschine des Vertrauens nimmt oder indem man ganz, ganz schnell den QR-Tag fotografiert. Ich gebe noch 3 Sekunden Zeit, wenn jemand das tun möchte. Aber man findet es sowieso. Und viel wichtiger, weil wir heute ja Geburtstag feiern, in der Pause am Nachmittag gibt's am Microsoft-Stand dann natürlich kleine Geburtstagsküchlein. Wir feiern quasi den 1., nicht den 0. Und bei unseren Partnern, die im Bereich Application Lifecycle Management sich auskennen oder den Verkaufspartnern, dort findet man natürlich noch viel, viel mehr Informationen zu Visual Studio und selbstverständlich sind dann auch noch die Sessions im Laufe des Programms. Jemand zweites hat noch Geburtstag, ein bisschen, wenn man zuschaut, sieht es ein bisschen aus, wie wenn sich Kinder prügeln würden, aber es ist nämlich nicht so. Der Internet Explorer, der hat ja mit Windows 95 das Licht der Welt erblickt, ist heute in der Version 11 verfügbar, nicht nur auf Windows 8, sondern auf Windows 7 und der feiert heute den 18. Geburtstag, ist quasi erwachsen. Wir hatten noch eine große Diskussion im Team, ob wir das mit Bier feiern wollen. Wir haben aus quasi Imagegründen uns für Red Bull entschieden, aber da gibt es eine tolle Internet Explorer Lounge, gerade neben der Microsoft Lounge. Da kann man sich mit Gummibärengetränk volllaufen lassen. Genau. Und abschließen möchte ich nicht mit Martin Luther, sondern Thierry Meyerson King, der gesagt hat, we really should have one silicon interface, one set of developer APIs, and all the apps should be available on all of our devices, vielleicht auch noch auf ein paar anderen. Und Das ist ja das, was uns jetzt vielleicht am meisten noch quasi stört oder was wir uns am sehnlichsten wünschen als Developer, dass diese Fragmentierung von Windows Phone und Windows 8 Apps ein bisschen aufhört. Und da hatten wir vor ganz kurzem eben sehr gute Nachrichten zu verkünden, zumindest was die Registration und die Accounteröffnung angeht. Eben Windows Phone und Windows 8 haben nun ein gemeinsames Backend. Man registriert sich einmal und das erst noch zum billigeren Preis. Für $19 ist man als Individual dabei, für $99 als Unternehmen und hat dann einen Windows Phone und einen Windows 8 Store. Und wir hoffen, dass Herr Meyerson, der Chef der Operating System Engineering Group bei Microsoft ist, bald mal seine Vision dann auch noch auf der Runtime-Ebene wahr macht. Voilà. Das ist der Infoteil, dann gibt es an den Tech Days wie immer ein Giveaway und da arbeiten wir immer wirklich mit Top-Spezialisten zusammen. In diesem Jahr haben wir uns von einer Boutique beraten lassen und einer sehr, sehr guten Verkaufsberaterin. Sie hat uns empfohlen, dass wir im Taschenbereich etwas machen sollten. Das war das erste Kroko-Ledermodell. Leider war das ein bisschen teuer, auch der Verkaufsberaterin, und wir haben uns für ein einfacheres Modell entschieden. Wir haben einen super schlichten, geekigen Bag, der eben, wie wir es bei Speech und Endspeech gehört haben, mit zwei Tags anfängt und aufhört. Da möchte ich mich bei allen bedanken, die Feedback gegeben haben. Es war ein sehr enges Verhältnis zwischen dem Start-Menü-Sujet und diesem Bag-Sujet. Das Start-Menü-Sujet hat dann aber gedruckt ein bisschen weniger cool ausgesehen als am Bildschirm und darum haben wir uns für das entschieden. Das heißt, Sie kriegen einen Bag zwischen zwei Klammern und können da reintun, was ein Entwickler immer so braucht und sind dann wirklich gut ausgerüstet. Dann haben wir noch was anderes gedacht. Man sollte ja auch noch was reintun in so einen Bag. Und wir haben gedacht, ja, vielleicht könnte man da ein bisschen Hardware reintun. Nein, die Eintrittspreise an den Tech Days sind zu billig. Wir können Ihnen kein Surface schenken. Aber wir haben uns extrem eingesetzt bei unseren Kollegen von der Hardware-Sparte, dass es den Surface Pro 2, der mit der 8 Stunden Batterielaufzeit und dem neuen Haswell-Chip und den 256 GB Solid State, den es praktisch noch nicht gibt, dass wir 60 Geräte davon reservieren und unsere Kollegen haben dann auch noch 150 Franken Rabatt aus ihrer Kasse dazu getan. Also das, was ich Ihnen anbieten kann, ist exklusiv nur für die Tech Days Teilnehmer das am schwersten verfügbare und beste Tablet Power Computing Gerät Surface Pro 2 für $12.99. Sie werden nach den Tech Days mit dem Dankeschön-Mail einen Code kriegen, mit dem Sie sich auf dem Microsoft Online Store einloggen können und Surface Pro 2 sich erstellen und in diesen tollen Bag tun können. Voilà. Das war's zu den Geschenken. Dann noch zum Administrativen, mache ich relativ schnell. Wie immer finden Sie ein Booklet, wo alles drinsteht. Es gibt eine App, Eventboard, die gibt es für alle Plattformen. Am besten läuft sie unter Windows Phone. Dort ist das gesamte Programm drin. Wenn Sie etwas loswerden möchten, tun Sie das auf Twitter unter dem Hashtag CHTechDays, wie im letzten Jahr. Es gibt neben der besagten Red Bull Flügel Lounge für den Internet Explorer, der erwachsen geworden ist, die Microsoft Lounge. Dort finden Sie alle Sprecher, alle Fachpersonen von Microsoft. Wenn Sie eine Frage haben, zögern Sie nicht, kommen Sie dorthin, fragen Sie uns, wir sind für Sie da. Wie immer werden alle Sessions aufgezeichnet, wie immer finden Sie von jeder Präsentation die Slides online und können das dann, sobald wir Ihnen den Link verschicken, nochmal anschauen, herunterladen oder eben die Session sich reinziehen, die Sie verpasst haben, was uns natürlich nicht abhalten soll, Sie vom Zweitagesticket zu überzeugen. Feedback ist uns überhaupt immer wichtig, auch das können Sie tun, wie immer mit dem Booklet und nur wenn Sie uns dieses Booklet abgeben, kriegen Sie den Opera Bag am Schluss, von dem her tun Sie doch auch das ist uns sehr wichtig. Ja, das war, glaube ich, alles schon, was ich sagen wollte zum Kapitel 1, kommen wir zum Kapitel 2. Ich weiß, die Journalisten schreiben gerne darüber, es gibt sehr viele Awards. Bei Microsoft haben wir eigentlich nur zwei Awards, nämlich den Partner of the Year Award, wo wir eine Beziehung zu einem Partner auszeichnen, und den Technology Innovation Award, wo wir herausragende Projekte honorieren möchten. Da geht es dann etwa um Kriterien eben, wie neu sind die Technologien, die man verwendet hat, wie kompliziert und komplex und anspruchsvoll ist die Lösung, was für eine Business-Relevanz hat die Lösung, wie gut ist das User-Interface gelungen, etc. Wer Sascha jetzt gerade schreibt, jawohl, Conny Oswald, sehr schön. Also, das waren die Kriterien, wir haben zahlreiche Bewerbungen gekriegt und wir mussten uns in der Fachjury dann auseinandersetzen und haben uns für 4 Projekte entschieden, die auf die Shortlist gekommen sind, und aus diesen werden wir die Hauptgewinner dann bestimmen. Und deshalb aber trotzdem kurz die Liste. Wir hatten uns angeschaut im Detail den CRM-Connector vom Softwareunternehmen Office at Work. Hier geht es wirklich um eine rein Cloud-basierte Lösung für das Vorlagenmanagement, wo eben Office 365, Dynamics und Windows Azure integriert werden. Also wirklich Cutting-Edge-Technologie, die in allerneuesten Cloud-Lösungen. Kandidat 2, das ist die Bankenlösung Temenos. Temenos hat, um noch näher bei den Kunden zu sein oder beziehungsweise den Bankkunden noch näher und attraktivere Interfaces zu ihren Kunden zu geben, eine wunderbare App gemacht, das Treasury Management Dashboard, das zeigt, wie man heute eben Software direkt in die Verkaufssituation bringen kann. Das hat uns sehr gut gefallen. Lösung 3 von W&W Wohnungsprotokoll, eine sehr schöne Erweiterung einer bestehenden Marktführlösung im Bereich Immobilienverwaltung. Und hier geht es eben darum, dass man diese ERP-Lösung weiterträgt, auf ein Tablet bringt, und wenn die Personen dann Wohnungsabnahmeprotokolle machen gehen, der dort sagt, hier hat es noch einen Kratz im Badezimmerspiegel, dann gibt es hier dann eben eine App, wo man die gleich Fotos schießen kann, dokumentieren kann, Checkboxen klicken kann und sehr bequem mit dem Mieter oder der Mieterin durchgehen kann. Das ist ein sehr vernünftiger, sehr businessorientierter Zugang, ein Use Case für eine App, das hat uns gut gefallen. Und Kandidat 4 ist die Zeit AG mit ihrer Time.app. Auch da geht es um ein ähnliches Szenario. Man hat ein Zeiterfassungs- und Zeitmanagementsystem, eine Client-Server-Lösung und bildet da nun eine App dazu, wo es den Mitarbeitern ein bisschen leichter fällt, die Zeit zu erfassen. Wer schon mal in so einem Betrieb gearbeitet hat, wo man das tun muss, es ist wirklich ein Pain, die Zeiterfassung, und alles, was hilft, dass es netter wird, ist sehr willkommen für den Mitarbeitenden wie auch für die Firma. So. Das waren unsere 4 Shortlist-Kandidaten. Nun wollen wir aber wissen, wer gewonnen hat. Und ich begrüße dazu unser Jury-Vertretungsmitglied Sivan Levy, Audience Marketing Manager bei Microsoft, auf die Bühne. Sie hat die goldenen Kuverts. Sivan, wer hat gewonnen?
Vielen Dank, Christoph. Die Kuverts sind nicht golden, sondern silber. Oh. Aber das wird, hoffe ich,
auch reichen. Hier mussten wir sparen in dem Fall.
Nein, wir haben es einfach nicht geschafft, die Original Academy Award Kuverts zu bekommen. Nichtsdestotrotz, dafür haben wir gleich 2 davon. Wir haben 2 Gewinner. Den ersten verlese ich. Ich freue mich sehr darauf zu verkünden, dass der erste Gewinner des Microsoft Technology Innovation Awards der Temenos Treasury Management Dashboard ist.
Gratulation, Temenos, kommt auf die Bühne, ja, nehmt den Preis gefangen. Wir machen das so, zuerst kriegt der Gewinner die Trophäe und die Küsschen von der Jurypräsidentin, und nachher schauen wir uns eben auch noch...
It's heavy.
Ja. Can we please pose for the photographer? Herzliche Gratulation.
Thank you very much.
You're welcome. So, an English-speaking guest. Wunderbar.
Thank you.
Ganz herzlichen Dank. Nun, was hat uns an dieser Lösung besonders gut gefallen? Warum wurde sie von der Shortlist eben auf die Gewinnerliste geführt? Und das zeigt uns nun, dass quasi das Warm-up von Sascha für seine Keynote, wie und was kann diese Lösung? Sascha, bitte.
Sehr schön. Perfekt. Das ist die einzige Demo, wo ich einen Spickzettel brauche. Sie werden gleich sehen, warum. Diese Lösung hier, diese Windows Store App, kommt sehr im typischen Windows New User Interface Design daher und zeigt mir auf einen Blick, wie es meiner Bank im Prinzip im Moment finanziell geht. Ich habe zuerst gedacht, das ist mein Konto, ist aber nicht so, es ist die Bank selber. Und hier zum Beispiel einen ersten Blick einmal auf die Fremdwährungsmittel, die wir haben. Ich kann hier an diesen Controls manipulieren, sehe, aha, wie viele Fremdwährungen habe ich, wie stehen diese Positionen. Also sehr intuitiv in der Bedienung dieser App. Dann habe ich aber auch, und hier mein Spick, einen Blick auf ALM und Gaps und nicht Application Lifecycle Management. Nein, es ist Asset und Liability Maturing. Jetzt habe ich für den Rest meines Lebens eine Verwirrung hier. Und ich kann hier ganz einfach die Währungen wählen und dann sehe ich hier auf der Zeitachse, hier in einem Monat, jedes dieser Controls ist wieder anwählbar, sehe Details hier, also wirklich sehr intuitiv und doch hoch informativ diese Lösung. Auch sehr schön unsere Broken Limits, welche unserer Produkte wurde überbeansprucht, also ich habe hier Semantic Zoom, kann sofort zu Dell Computing und ich sehe auf einen Blick, 2 der 5 Produkte hier sind überbeansprucht worden und so ist dieses ganze Dashboard immer natürlich mit dem Backend, mit Live-Daten gefüttert, auch diese Today's Deals hier ganz rechts, das ist eine Live-View, also das, ich habe natürlich hier Demo-Daten, aber im echten Case in der Bank selber sind das sich immer bewegende Elemente, die ich auf einen Blick immer sehe, was sind heute so die Tagesgeschäfte, die laufen. Also hier super, super intuitiv, sehr einfach in der Bedienung und trotzdem hoch, hoch komplex in der Information, die diese App wiedergibt.
Herzlichen Dank, Sascha, ein verdienter Sieger, eine verdiente Siegerin Temenos mit ihrer Treasury Management Dashboard App. Simon hat es gesagt, wir haben 2 Gewinner.
Genau. Der 2. Gewinner, der auch eine dieser begehrten Innovation Awards Trophies bekommt, eine richtig schöne Enter-Taste, ist Office at Work CRM Connector. Herzliche Gratulation.
Einheimisches Software schaffen wird hier belohnt, eben sehr, sehr innovative Independent Software Vendor, die die neuesten Technologien von Microsoft nutzen, umfasst gleich groß wie Simon, das ist schon mal sehr gut. Martin, herzliche Gratulation. Roger, Gruppenbild mit Dame. So. Dankeschön. Neben der tollen Lösung, herzlichen Dank, Simon, by the way, dein Applaus. Neben der tollen Lösung mit den neuesten Produkten hat uns auch begeistert das Demo-Video, das die Office at Work uns geschickt haben und die sympathische Stimme. Sie werden es gleich hören, ich möchte dann gerne mal noch die Mitarbeiterin kennenlernen. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Gewinnervideo vom CRM Connector.
The connector is born in the cloud and built for the cloud. It allows multiple Microsoft cloud-based technologies and platforms to work together seamlessly, solving prominent business cases. The challenge in cloud-based solutions is that often different solutions offer specific parts to fulfill a business requirement. Automating contract creation. Let's have a look at something you might think is an easy and straightforward task, but in a cloud scenario, more complex than expected. In this scenario, contract information is collected in Dynamics CRM, like it would be in a communications industry scenario. The information is passed on to the Azure service for creating a document. The result contract is then passed on to SharePoint that will take care of the final delivery. Now let's look at this in a live demo. We are now in Microsoft Dynamics CRM Online. We are looking at a list of contracts. First, we will create a new contract. Now we fill in all the fields necessary using existing CRM functionality. Once complete, we save a new record and trigger the contract creation. For this, we click on the Office at Work icon in the ribbon and choose Partner Contract. Optionally, the generated document can be stored as PDF or Word file within CRM or Share.
Voilà. Das ist ein kurzer Ausschnitt, ein paar Screens von dieser sehr, sehr innovativen Lösung und eine sehr, sehr sympathische Mitarbeiterstimme. Voilà. Das waren die beiden Gewinner. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Wenn wir über das Gesamte schauen, haben wir festgestellt, es waren Cloud- und App-Lösungen, die wir natürlich auch besonders genau angeschaut haben. Und all diese Lösungen kamen von Independent Software Vendors, also von der Dienstleisterseite. Was wir uns wünschen fürs nächste Jahr ist, dass eben diese schnellen, adoptierenden, kleinen, schlanken Unternehmen eben das Vorbild sind für die großen Unternehmen, die eben dann auch die Cloud- und die App-Technologien einsetzen. Wir sehen diese Lösungen heute am Entstehen und wir würden uns freuen, wenn Sie nächstes Jahr einreichen und auf der Bühne sind für den Technology Innovation Award 2014. Genug als Intro. Wir starten mit der Keynote. Wie gesagt, Sascha Corti zu Windows 8.1 App Development und anschließend ohne Zwischenmoderation und neu auch im Speaker-T-Shirt Marius Busta, der Mann mit dem schwierigsten zu schreibenden Namen. Also, Session is yours.
Vielen Dank. So, kurz hier dein 12 GB PowerPoint-File schließen. Also, ich finde es ja eigentlich cool, wenn jemand GLaDOS als Mitarbeiter hat in der Firma. Ich bin schon fast etwas neidisch da. Gut, zu Windows 8.1, ganz neu, jetzt hoffentlich auf Ihrem PC, sicher auf den PCs vieler Entwickler und vieler User schon. Mit Windows 8 gab es einige Neuerungen, gerade im Touch-Bereich. Ich denke, das sind großartige Neuerungen, natürlich mit Keyboard, Maus etwas gewöhnungsbedürftig, aber im Touch-Bereich, denke ich, ungeschlagen. Die Live-Tiles, die Möglichkeit zwischen Apps, Informationen zu teilen, Search Contracts, Share Contracts, das Fullscreen User Experience, das wirklich eigentlich neu ist in Windows und aber auch die Möglichkeit, Enterprise Apps zu nutzen. Und alles steht auch den Entwicklern offen, das in ihre eigenen Apps einzubauen. Daneben Windows 8, das Betriebssystem für alle Geräte, vom kleinsten Tablet mit einer kleinen Auflösung, ein bisschen größere Notebooks, Ultrabooks mit höheren Auflösungen bis zum wirklichen Desktop-System mit der super Auflösung, das User-Interface skaliert. Die Controls können das handhaben. Ich als Entwickler muss nicht für jeden einzelnen Case das programmieren. Eigentlich meines Erachtens sehr schön, wurde sicher für mich gemacht, weil sonst wäre ich sicher überfordert. Windows 8.1 nun baut auf dem auf und schließt eigentlich die Lücken, die es in Windows 8 wirklich ein neues Betriebssystem, die es dort noch gab, wie zum Beispiel der Startscreen, den ich jetzt optional auch weg beim Booten weglassen kann, auf den Desktop booten, auf meinem Maus-Keyboard-System, wie die neuen Live-Tiles in einer größeren Größe und so weiter. Hier aber lieber eine Demo als ein Slide. Und Sie sehen zuerst gerade mal auf meinem Homescreen das erste, mein Desktop hier von Windows. Jetzt habe ich natürlich hier Folien ohne Ende, aber Sie sehen mein Desktop hier, das gleiche Bild wie der Startscreen, also das ist näher zusammengerückt. Ich kann das tun, ich muss nicht, aber ich finde es eine sehr schöne Addition. Es wirkt nicht mehr so als riesiger Bruch. Die großen Tiles, die mir auch als Entwickler zur Verfügung stehen, wie aber auch die ganz kleinen Tiles auf dem Homescreen, die ich als User einfach kleine Programmstartknöpfchen auf dem Homescreen, die mir viel, viel mehr Informationen auf diesen Screen bringen. Dann unten, also wenn ich nach oben scrolle, alle meine Apps, Sie sehen ganz viele neue Apps auf meinem System hier, ich bin so ein App-Junkie, man kann ich die natürlich auch nach Name sortieren hier und neu, Sie sehen die Suche oben rechts, nicht nur in der Charms-Bar, natürlich ist die Suche noch hier drin, aber die Idee ist, ich kann einfach lostippen und kann mich natürlich auch hier schon vertippen, das geht super beim zweiten Buchstaben bei mir schon, aber die Apps, die neuen Apps, die sind so designt, dass ich, wenn ich irgendwo bin, ich tippe einfach los und habe Informationen oder wenigstens einen Suchknopf hier, mit dem ich genau sofort in die Suche. Die Suche ist näher an den Benutzer gerutscht. Die Charms Bar gibt es natürlich noch. Die Suche hier gibt es auch noch. Das ist aber jetzt vor allem eine systemweite Suche. Also wenn ich hier mal Zürich eingebe, ich alter Zürcher, kommt eine Weather-App. Das wollte ich nicht mal. Komm. Wir wollen nicht eine App starten, sondern die Suche wirklich. Und hier kommen Apps mit diesem Begriff. Ich habe einen Zürich-Weather-Teil auf dem Homescreen, in der Hoffnung, es wird mal wieder schön. Dann meine Dokumente, die Zürich drin vorkommen. Dann einige Bilder, die ich gemacht habe. Lustigerweise auch eine Parkbuße. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das hier hingeschafft hat, aber die ist hier. Dann, naja. Dann hier natürlich dann Internetinformationen, hier Websites, relevante und weiterführende Informationen und das natürlich zu allem, was ich suchen will. Das bringt die ganze Suche näher an den User und erübrigt sich damit eigentlich auch die alte Bing-App. Was auch neu ist, ist der Store. Der Store hier hat einen sehr auffälligen präsentierte Apps of the Day, die kann ich durchwählen. Hier stellen auch wir von Microsoft Schweiz sicher, dass hier Ihre Apps, die Sie schreiben als Schweizer Entwickler, prominent gefeatured werden. Lassen Sie uns Ihre Apps wissen, sagen Sie uns, dass Sie eine App entwickelt haben. Wenn sie gut ist, wenn sie cool ist, werden wir sie hier featuren, dass es nicht nur internationalen Content hat. Ich denke, ein Vorteil, den Sie bei Microsoft haben, den Sie nicht überall bekommen. Dann Apps for you, also meinen Download-Gewohnheiten entsprechen, ganz viele Games hier, ich muss das schnell wegscrollen. Dann Trending-Apps, natürlich Top-Free, Top-Paid-Apps und in den Einstellungen hier bei Apps neu auch. Ich glaube, es braucht immer zwei Versionen des Betriebssystems, aber dann kommt das Auto-Updating der Apps hier. Das ist natürlich super angenehm, wenn ich nicht mehr immer über den Store die Apps selber updaten muss. Das war immer so ein bisschen ein mühsames Ding. Was auch sehr schön gelungen ist, ist, wie Windows 8.1 mit Fenstern umgeht. Ich habe hier mein Mail, sehe hier meine Inbox, hier ein bisschen leer, ein Mail von Azure, dass ich wieder viel Geld ausgegeben habe. Mario, können wir da mal etwas machen? Und wenn ich jetzt einen Link anklicke, geht ein zweites Fenster auf. Mail selber kann in mehreren Fenstern laufen, aber Mail kann ein zweites Fenster öffnen und dort den Webbrowser starten. Ich kann sowieso neu mit Windows 8.1 mit verschiedenen Fenstergrößen arbeiten, nicht nur die fixe Snapview und den Fill. Wenn ich mehr Pixel zur Verfügung habe, also mehrere Bildschirme, kann ich auch wirklich viele Apps nebeneinander stellen. Wirklich sehr, sehr, sehr schön gelungen hier. Und wenn ich jetzt hier eine weitere App starten würde, dann fragt sie mich auf dieser View, in welches dieser Fenster möchtest du mich dann haben? Also wirklich hübsch gemacht mit diesem Wiggle. Und ich sage jetzt, ja, geh mal links. Und dann sagt es mir hier, ja, wirklich gute News, also Kilchberg, naja. Irgendwo, nicht Basel, aber immerhin. Also hier ein paar der Neuerungen von Windows 8.1, wie sie der Enduser antrifft und wie sie natürlich der Entwickler auch zur Verfügung hat in seinen eigenen Applikationen. Wenn wir jetzt zum Entwickler überschweifen, mal kurz, sehen wir, wenn Sie überhaupt nichts tun, einfach nur zurücklehnen, genießen und Ihre Windows 8 App, die Sie früher für Windows 8 geschrieben hatten, wird auf Windows 8.1 installiert, wird die schon mal schneller. Die startet schon mal massiv schneller, Listen, Panning und Scrollen in Listen wird schneller, das Befüllen von Listen wird schneller, das Memory Management in XAML wurde besser, auch schon für nicht neu auf Windows 8 kompilierte Apps. Also Ihre App profitiert schon mal, ohne umgeschrieben zu werden von Windows 8.1. Wenn Sie dann aber sehen, wie einfach das ist, mit Windows 8.1 zum Beispiel die größeren Live-Tiles in Ihre App einzubauen, ich meine, ich schaffe das in einem halben Tag, Ronny in etwa 2 Minuten. Warum, ist mir noch nicht ganz klar, aber das ist wirklich sehr einfach. Sie können die neuen Features, die neue Suche, die neuen Sharing-Möglichkeiten, die neuen Lifestyles. Sie können das sehr einfach erweitern und dann eine Windows 8.1 Version Ihrer bestehenden App neben der bestehenden 8er Version in den Store stellen und haben Ihre App dann lebendiger und auch aktueller kreiert für die Benutzer. Hier in der Boxologie, das waren die APIs von Windows 8. Sie waren Windows Runtime schon sehr, sehr umfangreich, wurden aber mit Windows 8.1 in weiten Teilen noch einmal einiges überarbeitet und verbessert. Und Windows 8.1 bringt einige sehr interessante neue APIs, wie zum Beispiel Scanning, 3D-Printing als API für Entwickler, Bluetooth über die genau gleichen Stream-Sockets wie Windows Phone 8 das hat, kann ich mit Bluetooth-Geräten sehr einfach sprechen. Ich habe PDF, ich kann in meinem Dokument, in meiner App drin PDF-Dokumente rendern, sehr, sehr, sehr einfach. Sehr, sehr WebGL, der nicht nur Internet Explorer 11 kann neu WebGL, und zwar sogar ziemlich schnell, sondern auch die WebView in ihrem Projekt drin kann das. Also Sie sehen, einiges an Neuem ist hier dazugekommen. Und auch die Controls. Controls sind ja immer ein bisschen ein Schritt hinten rein. Man hat immer eher eins zu wenig als eins zu viel. Und hier gibt es zuerst das neue Hub-Control. Das werde ich gleich in einer Demo noch vorstellen. Einfach ein neues Layout-Template für Apps, das sehr beliebt ist. Sie kennen es schon selber von den von Microsoft gelieferten Apps, wie die News-App, wie die Stocks-App. Das ist das Hub-Control. Ich zeige es gleich noch. Dann die neuen Lifestyles mit allen neuen Darstellungsmöglichkeiten, wie solche Listen von Informationen. Also man kann da Bilder in Bildern darstellen, sehr, sehr, wie man es oben sieht, sehr, sehr abwechslungsreich. Oder einen Date and Time Picker. Ich meine, das sind drei Textboxen, drei Dropdowns, aber die sind recht spektakulär, denn dieses Control zum Beispiel hat ziemlich gefehlt früher, ein Date and Time Picker. Oder Flyouts, nicht nur auf einzelnen Menü wie einem App-Bar-Button, sondern eben auch das Settings-Flyout, wenn man die About-Box, diese Privacy-Policy, wer kennt die Privacy-Policy für Internet-Apps, wenn man sowas baut, muss man nicht mehr immer auf Callisto-Controls ausweichen, sondern man hat hier auch endlich erwachsene Controls. Über die Bildschirmgrößen habe ich schon kurz gesprochen. Eben, wenn ich jetzt mein Surface Pro hier nehme und zwei externe Monitore anhänge, dann habe ich plötzlich die Möglichkeit, ganz viele Apps nebeneinander laufen zu lassen. Minimum sind 500 Pixel in der Breite, darüber so breit wie es geht. Und optional sind neu die 320 Pixel bis 500. Das war ja früher die SnapView 320. Das ist heute optional. Kann ich sagen, meine App unterstützt oder sie tut es nicht. Falls nicht, geht es einfach bis 500 Pixel runter. Falls ja, noch bis 320. Und in diesen Kombinationen kann ich nun so viele Apps nebeneinander laufen lassen, wie ich will. Die laufen dann alle auch mit Foreground Priority. Also wirklich das... Ich stelle im Jahr 2013 Multitasking vor als die absolut neue Neuerung. Das wiederholt sich manchmal. Aber das sind ja mobile Apps für Tablets auch, für ARM-Tablets. Aber auch die können das heute schlucken, mehrere Apps nebeneinander, das geht. Man kann also auch ein Surface RT mit mehreren Bildschirmen oder externen Bildschirmen versehen und das Spiel auch spielen. Und so wird also wirklich gearbeitet. Hier eine Kollegin aus Redmond, hochbegeistert. Ich weiß noch nicht, ob ab ihrem Job, ab ihrem Surface oder ab ihren vielen Screens, aber irgendwie doch, hochbegeistert, wichtig. Also das gibt es wirklich. Also das wird auch so gemacht. Und auch für Entwickler natürlich spannend, dieses Setup mit vielen Screens. Schauen wir die New APIs, die neuen API einmal ganz kurz an. Ich werde jetzt, Ronny hat später eine Session zu diesen neuen APIs. Ich möchte ihm hier nicht zu viel Wind aus den Segeln nehmen, aber einfach mal einen Vorgeschmack geben, was da so kommt. Hier die neuen Bildschirmgrößen, also die neuen Screen Sizes. Es sind nicht Bildschirm, sondern es sind App Sizes, App Breiten. Die Höhe ist immer 100%, aber die Breite ist ja variabel. Und ich musste früher mit diesem View State Manager schaffen, bin ich in der Snap View, bin ich in der Fill View, bin ich in welcher View bin ich denn jetzt? Heute ist es sehr viel einfacher, mehr wie Responsive Web Design. Ich frage einfach die Breite ab und liefere dann andere Inhalte oder löse Animationen aus, sammel Storyboards, die mir Controls verschieben oder umpositionieren, umgestalten. Meine App hier, ich nenne sie die Elefanten-App. In der vollen Bildschirmbreite ist der Dick heute hier zu Hause, hat Platz, sich auszutoben. Im halben Bildschirm, also das sind jetzt etwa 800 Pixel jetzt etwa, hat er schon ein bisschen eng hier, der Arme, wird schon ein bisschen knapp, er muss gerade hinstehen, dass er noch Platz hat. Wenn es noch enger wird, dann wird der arme Elefant wird's ihm ein bisschen zu eng. Und ich habe dann gefragt, kann ich dann hier noch bis 320 Pixel, das sind jetzt etwa 500, bis 320 Pixel runtergehen? Ich hatte dann ein bisschen Probleme mit Tierschutzorganisationen und musste dann aus diesem Grund auf einen Statisten umstellen. Das ging dann wieder, aber das sieht dann dafür entsprechend blöd aus. Also nicht jede App ist optimal für 320 Pixel, wie man hier sieht, aber bei gewissen Apps kann es schon Sinn machen, wenn man die sehr schmale Auflösung unterstützt und dann dem User Mail-Client einfach in einer sehr schmalen Spalte anzeigt, was ist denn da Neues gelaufen. Einfach kurz zum Zeigen, was da machbar ist. Ein bisschen more sophisticated jetzt, das war jetzt ein bisschen sehr einfach. Hier eine App und ich habe, Sie sehen das hier, ich habe eine Gruppe von Controls, ich habe ein Grid, das ist vor allem wichtig, hier dieses Grid, und im Grid habe ich ein paar Textblocks, Image, also mehrere Elemente in einem Grid drin. Und die möchte ich nun kombiniert als ein Bitmap ausgehen. Und dazu brauche ich zuerst einmal ein Menü. Und hier habe ich einen App-Bar-Button und den nichts around erweitere ich jetzt um ein Menü-Flyout-Item. Und dieses Menü-Flyout-Item, das nehme ich Load und dann einen Event-Handler und der soll sein Button-Load-Click. Sie sehen hier auch neu mit Visual Studio 2013 haben Sie Makros für XAML, sehr praktisch. Ich kann jetzt zum Beispiel auch, wer hat schon von Hand ein Stackpanel um sein XAML geschrieben, das kann ich heute mit Ctrl-K, Ctrl-S, Surround, zum Beispiel mit einem Stackpanel, horizontal oder vertikal. Die kann man selber schreiben. Ich zeige das in meiner Visual Studio 2013 Session, heute um 15.30 Uhr, wie man so etwas macht. Oder ich sage hier, ich möchte hier einen Button-Flyout um meinen Menü-Flyout haben. Und dann noch kurz mein Load zu einem Save-Flyout. Mario staunt sicher, wie einfach wir es hier haben, wenn er verglichen mit seinem Azure Code. Und was wir jetzt haben, wir sehen es auch schon im übrigens auch extrem erweiterten XAML-Editor von Visual Studio 2013. Also hier kann man nun wirklich, das nähert sich langsam an Blend an, was man tun kann im XAML-Editor. Sieht man auch schon das Flyout, wie das dann aussehen würde, dieses Menü-Flyout auf einem App-Bar-Button. Und ich muss jetzt noch in diesem Save-Event-Handler kurz F12, Navigate to, come on. Diese Controls, also ich hatte ein Grid, dieses Grid mit allen seinen Children als Bitmap ausgehen. Und dazu brauche ich einen Render Target Bitmap. Und dieses Render Target Bitmap, dem sage ich jetzt asynchron. Render Async, und zwar, was soll dann gerendert werden? Mein Grid und alle, das wurde noch nicht kompiliert, sehe ich gerade, mein Grid Image und all seine Kinder. Das gibt es auch auf Deutsch, dieses Wort. Und dann noch hier ein Pixelbuffer gleich await rtb.re. GetPixels, Entschuldigung. GetPixels Async. Und das sollte mir eigentlich jetzt schon kompilieren. In meinen Fällen eher ein Glücksfall, aber normalerweise sehr einfach. Das ging. Mal schauen, was das heißt. Das heißt, ich habe jetzt eine kleine App. Meine App hat neu diese Menü-Flyouts. Ich kann jetzt ein Bild laden. Und jetzt hier reinschreiben. So, und dieses Bild, meine Grumpy Cat, die kann ich jetzt am Stück so exportieren, hier. Ja, sagen wir gerade.
Kannst du mir das schicken? So eine Katze wollte ich schon
immer. Ja, genau. Ich mache das anders, ich schicke dir das nicht. Ich share doch das gleich über Twitter. Mein Tweet-Through hier. Also auch hier Sharing. Und das ist doch der Hashtag war CHTD. So, Tweet. Also hier kann man ganz einfach Bildschirminhalte nehmen, mehrere Controls und ihre Composition und einfach als Bitmap ausgeben. Es gibt sehr viele Elemente in .NET 8.1, die so sind, wirklich sehr einfache Dinge, sehr super coole Dinge, die gefehlt haben in Windows 8 und die jetzt mit Windows 8.1 endlich möglich sind. Ich habe versprochen, noch kurz das Hub-Control, also dieses Hub-Template, Sie können bei File New Project, haben Sie in Visual Studio 2013 die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Hub-App. Sie kennen diese, so habe ich im Prinzip Windows Entwicklung für Windows 8 kennengelernt, mit diesen Templates und dieses Hub-App-Control hier, das liefert Ihnen eine App, die, Sie kennen das von der News-App, zuerst ganz verschiedene Elemente, horizontal scrollbar. Und es ist virtualisiert, das heißt, die Elemente werden erst geladen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und auch hier glänzt der neue Editor, ich habe hier mein Hub mit seinem Header. Und dann habe ich die einzelnen Hub-Elemente, nämlich das Image hier, das Bild, die Statue of Liberty, dann rechts davon mein Bing Maps Control. Und wenn ich das anklicke, hier im Code wird es im Editor gerade richtig positioniert. Man muss also nicht mehr weit rechts außen offscreen überlegen, wie das Gesammel aussehen könnte im Editor. Das kann das jetzt ins richtige Licht scrollen. Und was wir hier sehen werden, nur kurz im Code, Sie sehen hier einen Teil, der eine Map lädt, Bing Maps, aber interessant hier vor allem, ein WebView, dem kann ich nun einfach eine URL mitgeben von einer Web-Content, das ist eine HTML5-Lösung, die ich hier eingepackt habe, die in der Lösung drin ist. Und weiter noch interessant, hier kann ich, man sieht hier auch noch ein bisschen, was man am Nachmittag in meiner Session sehen wird, Code Peak Window. Und hier habe ich die Möglichkeit, das wird Ronny ins dem mehr detailliert zeigen, einfach ein PDF-Dokument zu lesen und dann als Einzelbilder zu rendern und die in zum Beispiel, wie ich es mache, in eine Liste zulegen. Wenn ich das Ganze einmal starte, haben wir hier die neue Hub-Lösung, also zuerst ein Bild, dann Bing Maps, ich kann hier zoomen oder in die einzelnen Elemente gehen und dann hier, das ist ein HTML5 kleines Projekt in meinem Visual Studio, in meiner Visual Studio Lösung drin, es könnte auch vom Web kommen, kommt jetzt aber lokal, kann ich einfach hier, jQuery wird hier benutzt, die Daten sind in JavaScript Notation, JSON hinterlegt, also wirklich wie eine Weblösung und hier mein PDF wird einfach die ganzen Seiten dieses New York Tourist Guides, die ich übrigens vom Internet selber gestohlen habe, werden hier als Bilder in einer Liste angezeigt und mit denen kann man natürlich dann wieder alles machen, was man möchte als Entwickler. Voilà, hier meine simple Demo und Ronny wird dann in seinen zwei Sessions, gerade nach der Keynote, eine sehr komplexe Lösung, eine Stocks-Finance-Lösung, aber Schritt für Schritt von Grund auf bauen und sehr, sehr eindrücklich empfehle ich, sehr stark das anzuschauen, wenn Sie das interessieren. Okay, noch kurz zu Visual Studio 2013 als Tool, ein bisschen meine Session vom Abend. Und hier hatten wir über die Zeit im letzten Jahr eigentlich wirklich einige Neuerungen. Wir hatten konstante Releases, Updates von Visual Studio und immer wurden neue Features hinzugefügt. Also innerhalb 2, 3, 4 Monate Zyklen wurde Visual Studio, ich denke, grundlegend um Funktionalität erweitert. Der letzte Update war ein Compatibility-Update. Und mit Visual Studio 2013 jetzt sind all die Neuerungen von 12 plus noch einiges an neuen Features jetzt zusammen in einer neuen Version von Visual Studio zur Verfügung. Also Wir planen auch, das weiterzuführen, also wieder Updates dann inkrementell auf Visual Studio 2013 und dann neue Features laufend diesem Produkt hinzuzufügen, dass man nicht immer 2 Jahre oder sowas auf einen Release-Cycle großen warten muss. Verschiedene neue Funktionen in verschiedenen Visual Studio Editionen. Sie werden aber sehen, in der Professional sind viele der neuen Produktivitätsfeatures für Entwickler und in der Ultimate Edition sind viele der neuen Testing- und Analyse-Features und aber natürlich auch die Team Foundation nicht zu vergessen, und sowohl als On-Premise als aber auch Team Foundation Service in the Cloud. Ich glaube, etwas, das jeder Entwickler für sich nutzen sollte, das ist mein Source Code Control für mich selber. Mir ist inzwischen egal, wann meine Maschine Feuer fängt spontan, denn Team Foundation Service hat meinen Code immer. Also für jeden Entwickler, der eine Visual Studio Lizenz hat, gratis zu nutzen. Cool. Auch da wird es heute einige Sessions noch geben zu Team Foundation. .NET Framework, auch hier einiges Neues. Viele Lücken gefüllt, wie 64-Bit Edit und Continue. Viele, die das gewollt hätten, haben es nicht gehabt und haben sich genervt. Aber auch Method Return Value Inspection, wenn ich Code debugge und die Return Variable ist befüllt, kann ich sie auch in einen Watch tun. Ich kann sie herauslesen aus dem Immediate Window und ASP.NET, Application Suspension, also hier gibt es ganz, ganz viele interessante, kleine, aber sehr, sehr feine Neuerungen, die ich demonstrieren werde am Nachmittag. Und das .NET Framework selber, also der Code, der Source Code von .NET Framework, ist jetzt auf CodePlex, das heißt als NuGet Package. Ich kann also ohne weiteres zutun aus Visual Studio 2013 in .NET Source Code hinein debuggen, sehe den Code und kann auch Visual Studio 2012 um das nachrüsten. Auch das zeige ich heute Nachmittag, wie man das tut. Das wäre mein kurzer Ausflug gewesen in Windows 8.1 für Endanwender, für Entwickler und ich hoffe auch ein paar der Neuerungen in Visual Studio 2013, die ich glaube für Entwickler super interessant sind. Mario, ich mache dir noch den Jockey.
Das ist sehr nett, vielen Dank. So. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu den Tech Days. Es freut mich, dass ich das erste Mal bei der Keynote dabei sein kann. Insofern bin ich umso glücklicher, dass ich noch schnell ein Speaker-Shirt geholt habe und mein graues Hemd ausgezogen habe. Das wäre ziemlich langweilig gewesen im Vergleich zu dem Opening-Video, das ja doch sehr energisch und ziemlich humorvoll war. Wir werden uns jetzt in den nächsten 30 Minuten mit Windows Azure beschäftigen. Ich habe ein kleines Programm für Sie vorbereitet, recht demo-intensiv, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was sich so in den letzten 12 Monaten getan hat. Ja. War ein bisschen schwierig, so die Session zu planen, weil ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Windows Azure, unsere Public Cloud Plattform? Naja, also doch schon einige, ich würde sagen so 30-40%. Ja. Wer verfolgt Scott Guthries Blog? weblogs.asp.net/scottgu. Sollten Sie sich gleich alle aufschreiben, das ist einer der wichtigsten Blogs für all jene, die mit unserer Public Cloud Plattform zu tun haben. Dort kriegt man nämlich mit, was sich da so alles tut innerhalb eines Jahres. Und das ist nur so ein Ausschnitt von den Themen, die innerhalb des letzten Jahres, also seit dem Tech Days 2012, im Windows Azure dazugekommen sind. Ja. Wie zum Beispiel Windows Azure Virtual Machines General Availability, also unsere Infrastructure as a Service Plattform. Dort sind dann Dinge dazugekommen wie die Unterstützung von Linux VMs, CentOS, SUSE, Ubuntu als offene Distributionen und mittlerweile auch Oracle Linux mit Oracle Database Server, Oracle WebLogic und diesen ganzen Dingen. Also es tut sich jede Menge in diesem Umfeld und ihr könnt jetzt hergehen und könnt einfach die Features der Reihe nach durchgehen und könnt ihnen sagen, wie toll die Features sind. Ich habe mir aber gedacht, ich versuche eher ein Szenario zu finden, das für die meisten in der Schweiz in den letzten 2 Jahren, in denen ich als Mitglied des Azure Incubation Teams hier unterwegs war, wirklich relevant sind. Und das ist in meinen Augen hier sehr stark das Thema Hybrid Cloud und Mixed Cloud Environments. Weil in fast jeder Diskussion mit einem Schweizer ISV oder Schweizer Kunden wird man vor die Herausforderung gestellt, ja, Cloud ist super, aber ich kann nicht alles in die Cloud geben, es geht nicht. Weil Datenschutz, bla bla bla, ja. Auch wenn manchmal ein bisschen übertrieben wird damit, ja, sollte man das natürlich ernst nehmen. Und dort spielt das Thema Hybrid und Mixed Cloud eine wesentliche Rolle und ich glaube, dass da die Plattform einfach extrem viel zu bieten hat. Und ich möchte einfach durch eine Demo durch, Ihnen ein bisschen so zeigen, wie man solche Hybrid- und Mix-Umgebungen aufbauen kann. Vorher sollten wir uns aber anschauen, was das überhaupt ist. Nachdem ich jetzt auch so ein Surface Pro habe, musste ich natürlich meinen Stift ausprobieren. Das habe ich dann auch die letzten paar Tage, als ich mich auf die Keynote vorbereitet habe, getan. Also das ist so ein Hybrid-Cloud-Szenario skizziert. Ja. Wir haben hier die Public Cloud mit Windows Azure, super cool, hochskalierbar, elastisch, pay as you go. Wir haben hier unser eigenes Rechenzentrum, das in der Schweiz steht. Ja. Und damit halt brauchen wir uns nicht um irgendwelche Datenschutzdiskussionen kümmern. Ja. Dort kann ich super schnell skalieren. Ja. Ich zahle nur für das, was ich wirklich verwende. Das heißt, ich kann extrem schnell einen hohen Pool an Leistung konsumieren. Da habe ich meine Server stehen. Halt. Die Server aufzurüsten ist normalerweise eher ein komplexer Prozess. Dafür stehen sie in meinem Rechenzentrum. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man so Public-Cloud-Systeme mit Private-Cloud-Systemen oder mit dem eigenen Rechenzentrum verbinden kann. Und genau das sind Hybrid-Cloud-Lösungen. Ich kann zum Beispiel VPN-Kanäle aufbauen. Ich kann Daten synchronisieren über sowas wie Azure SQL Database Data Sync. Ja. VPN könnte ich machen mit Azure Virtual Network VPN, Point-to-Site oder Site-to-Site VPN. Ja. Ich könnte auch Nachrichten- oder Message-Queue-basierte Integration über den Service Bus sogar Cross-Plattform umsetzen, nachdem wir seit ein paar Monaten AMQP, das Advanced Messaging Protocol, für den Service Bus unterstützen. Ja. Und das sind alles so Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man einerseits die Vorteile von der Public Cloud nutzen will, aber andererseits halt Teile seiner Lösungen und Applikationen vielleicht nicht in die Public Cloud legen kann. Also das ist Hybrid Cloud. Jetzt stellt sich noch die Frage, ja, der redet von Hybrid Cloud, fein, das haben wir jetzt verstanden. Was heißt Mixed Cloud? Was will er uns damit wieder sagen? Was sind Mixed Environments? Nun, Windows Azure hat zwei Arten von Laufzeitumgebungen für unsere Applikationen. Das eine ist Infrastructure as a Service, IaaS, oder Plattform as a Service, PaaS. Ja, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Welten? Infrastructure as a Service, ich arbeite mit Virtual Machines. Ja, diese Virtual Machines werden in der Azure-Plattform bereitgestellt, wenn ich zwei oder mehr in eine sogenannte Availability Group kombiniere mit einem SLA von 99,95, also einem maximalen Downtime von 4,5 Stunden pro Jahr. Punkt ist aber, ich muss mich selber um diese Virtual Machines kümmern. Ich muss das Betriebssystem patchen, ich muss Applikations-Updates einspielen, ich muss die Software installieren, all dieses Zeug muss ich selber machen. Wem das nicht so gut gefällt, der sollte sich eher mit Plattform as a Service beschäftigen, wo ich mich um diese Dinge nicht mehr kümmern muss. Ich mache einfach Applikation, ich deploy die Applikation als Applikationspackage und das Ding läuft einfach. Ich spezifiziere einfach die Anforderungen meiner Applikation an die Infrastruktur. Zum Beispiel brauche ich einen Load Balancer, auf wie vielen Instanzen soll ich Load Balanced laufen und so weiter und so weiter. Vorteil ist, ich muss mich um wesentlich weniger kümmern. Nachteil gegenüber Infrastructure as a Service ist, dass ich weniger Kontrolle über die Laufzeitumgebung habe. Ja. Und jetzt stellt sich auch wieder die Frage, ja, was, wenn ich PaaS gerne nutzen würde, dort, wo es für mich einfach sinnvoll und wertvoll ist und dort, wo ich mich nicht mehr um OS-Patching kümmern möchte. Wer tut gern OS-Patchen, Operating System Patches einspielen? Ja. Ich mache das jeden Tag. Nein, so oft nicht. So viele Patches gibt es nicht. Aber man muss es doch oft machen. Ja. Also wenn man sich damit nicht kümmern will, Plattform as a Service, aber dann gebe ich halt einiges an Kontrolle ab. Und wenn ich die Kontrolle aber in bestimmten Bereichen brauche, weil ich zum Beispiel bestimmte SQL-Server-Anforderungen habe, naja, dann nehme ich halt Virtual Machines und kombiniere das. Plattform as a Service mit IaaS kombiniert. Und das sind Mixed-Umgebungen. Und wenn man so eine Umgebung aufbaut, dann gibt es aus meiner Sicht drei Schritte, die ich jetzt beispielhaft mit einigen Services mit Ihnen durchspielen werde. Das erste, was man für eine Hybrid-Cloud-Umgebung einmal im Griff kriegen muss, sind die User. Die User sind natürlich das Wichtigste, weil die verwenden unsere Applikation und wenn die irgendwelche Probleme haben, dann ist das für uns auch lästig als IT. Das heißt also, ich muss irgendwie schauen, dass ich so Dinge wie, wie kriege ich meine Accounts in die Cloud, wie kann ich Single Sign-On umsetzen und so weiter, realisieren kann. Wenn ich das erledigt habe, dann kann ich mich mit der Infrastruktur und last but not least mit meinen Applikationen beschäftigen. Also Infrastruktur, Virtual Machines, Applikationen, Plattform as a Service. Ja. Und dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet, mit dem wir uns jetzt die nächsten, sage ich mal, 25 Minuten beschäftigen werden. Ich beginne mal damit, hier in das Windows Azure Management Portal reinzuschauen. Das ist, sind alle meine Subscriptions und Cloud-Services, die da gerade laufen. Man sieht, ich mache ein bisschen was damit, ganz unwesentlich. Ja. Und da gibt es jede Menge Virtual Machines, wenn wir da mal schauen. Und unter anderem gibt es hier Virtual Machines, die alle mit TechDays beginnen. Das ist eine Infrastruktur, die ich in der Cloud betreibe. Und zwar ein Domain-Controller mit Active Directory Domain Services, einen SQL Server mit Always On Availability Groups. Das ist etwas, das unterstützen wir seit Anfang des Jahres und seit ein paar Wochen auch mit Always On Availability Group Listeners. Und dann haben wir da noch einen kleinen Integrationsserver, den werde ich gleich erklären, Active Directory Integration Server, was da drauf läuft. Ja. Jetzt, das ist die Infrastruktur, die ich habe und ich möchte gerne diese Infrastruktur mit anderen Cloud-Applikationen in Single Sign-On-Szenarien verbinden. Und da gibt es ein Cloud-Service, das Windows Azure anbietet, das eine zentrale Rolle spielt und mit dem müssen wir eigentlich beginnen. Das ist Windows Azure Active Directory. Windows Azure Active Directory ist quasi Active Directory als multimandantenfähiges Cloud-Service, multimandantenfähiges Directory-Service. Ich kann mir mein neues eigenes Azure Active Directory anlegen, kann dort Benutzer verwalten und so weiter. Ich tue es jetzt nicht, weil ich habe schon ein paar Active Directories angelegt. Ja. Aber im Wesentlichen schaut es dann so aus, ich muss dem Directory einfach einen Namen geben, muss ihm einen Domain geben, das ist dann eine .onmicrosoft.com Domäne. Die von Ihnen, die früher mit Office 365 gearbeitet haben, kennen das vielleicht, denn dort kommt das Teil her. Also man hat die Office 365 Single Sign-On Infrastruktur hergenommen und hat sie in ein multimandantenfähiges allgemeines Service umgewandelt, das jeder nutzen kann. Und da drinnen kann ich dann Benutzer verwalten. Ja, das heißt also, ich habe hier schon ein Directory angelegt, MSZ TechDays Demos, da gibt es jede Menge Benutzer drinnen, ja, da gibt es dann ein paar interessante Details, auf die ich dann gleich eingehen werde, ja, und da kann ich neue Benutzer anlegen, kann sie Gruppen zuordnen, ich kann Organisationseinheiten verwalten, kann so ziemlich alles machen, was ich mit Active Directory on-premise machen kann. Was ich aber tatsächlich haben will, und ich kann das dann nutzen, um mich einerseits beim Windows Azure Management Portal anzumelden und andererseits bei all meinen eigenen Applikationen, die entweder in der Public Cloud oder im eigenen Rechenzentrum laufen. Und so habe ich ein zentrales Set an User Identities, die an einer Stelle verwaltet werden, die ich überall verwenden kann. So, diese eine Stelle ist aber, wenn ich ein Active Directory on-premise habe, nicht Windows Azure Active Directory, sondern unser Active Directory, oder? So habe ich das auch hier. Ja, also hier haben wir Active Directory in der Cloud. Man sieht es, wenn man da oben schaut, msztechdays.cloudapp.net. Da habe ich hier einen Windows Server 2012 Active Directory Domain Controller laufen. Ja, und da habe ich meine User drinnen. Ja. Diese User, da kann ich jetzt natürlich auch einen neuen User anlegen. Ja, das heißt, also ich sage hier mal, wir wollen jetzt einen neuen User haben und mir ist vorher aufgefallen, also man sieht schon, ich habe einige Freunde von mir drinnen, wie den Peter und den Max oder meinen ehemaligen Chef habe ich drinnen, dann einige Leute vom lokalen DPI-Team, wem ich aber vergessen habe, ist der Chef. Ja. Daher müssen wir den Chef hinzufügen. Es geht doch nicht, dass der Chef dann nirgends dabei ist. Ja. Christoph, zack, so, christoph@mszttechdays.local. Da müssen wir den Christoph ein Passwort vergeben. Ist gut, dass ich die Passwörter für den Christoph verwalten kann. Ja, Copy Passwort, Paste, Paste. So, ich habe da so einen lustigen Passwortmanager, damit wir die Passwörter nicht vergessen. Sag hier The Boss. Ja. Und Department DP. So, okay. Also ich habe hier in meinem Directory jetzt lokal einen neuen User angelegt. Ja. da oben ist er. Ja. Und jetzt hätte ich gern, dass dieser User auch in der Cloud verwendet werden kann. Und bei Windows Azure Active Directory gibt es dafür eine Funktion, die nennt sich Directory Sync. And guess what? Für mein Tech Days Demos Teil habe ich diese Directory Integration aktiviert. Wenn man diese Directory Integration aktiviert, dann kann man sich ein kleines Tool runterladen, das man in seiner Domain installieren kann, auf einer Maschine, die Zugang zum Active Directory hat, und kann das On-Premise Active Directory mit dem Cloud Active Directory synchronisieren. Und das passiert jetzt auch tatsächlich hier, zeitgesteuert. Allerdings, nachdem ich jetzt nicht weiß, welches Zeitintervall ich gewählt habe, kann es sein, dass wir das manuell ansteuern müssen. Dieses Service läuft übrigens auf dieser TechDays AD Integration Virtual Machine, die ich da in Azure laufen habe, in einem Virtual Network gemeinsam mit diesem Domain Controller. Ja. Das ist die Maschine, die wir hier jetzt haben. Ja. So, das war jetzt das Passwort, wie auch immer das da reinkommen ist. Das verwende ich aber nicht überall, ja, nicht abschreiben. Ja. So, hier habe ich dieses Tool installiert. Das installiert mir dann ein Set von PowerShell-Scripts, also hier Windows Azure Active Directory Sync. Da gibt es eben ein dir-sync-config-shell-PowerShell-Skript und dann kann man so machen get-help-coexist-. Und dann kriegt man halt hier ein paar PowerShell-Skripts, die, by the way, eben auch zeitgesteuert automatisch angestoßen werden, wenn man das Tool installiert. Aber ich sage jetzt hier mal Start Online Coexistence Sync, Enter. Dann beginnt der die Synchronisation meines On-Premise Active Directories mit Windows Azure Active Directory und ich habe den User auch in meinem Azure Active Directory. So. Das sollte eigentlich bei der guten Internetverbindung jetzt schon passiert sein. Also noch haben wir den Christoph nicht hier. Das heißt, ich mache hier mal einfach einen Refresh. Crossing the fingers. Okidoki. Schauen wir mal. So, das, was man braucht, lautet immer als letztes. Ist natürlich klar. So, und irgendwo hoffen wir, dass wir jetzt den Christoph dann sehen. Tja, noch ist er nicht da. Es kann manchmal eine Zeit lang dauern, aber Tatsache ist, jetzt habe ich schon auf Refresh geklickt, die Accounts, die Sie hier sehen, sind teilweise schon aus diesem Active Directory synchronisiert. Ja. Das heißt also, wenn wir hier schauen, da ist er, ja. christoph@mszdemos.onmicrosoft.com ist also jetzt synchronisiert und jetzt kann ich ihn verwenden. Und das, was viele zum Beispiel gerade im Enterprise-Umfeld fragen, ist, kann ich zum Beispiel den Account jetzt verwenden, um auch gegen das Azure Management Portal anzumelden? And Windows Azure Active Directory makes it possible. Ja. Dazu wähle ich mal kurz einen anderen Browser. Ja. Ich zeige das mal ganz kurz hierher und dann melde ich mich im anderen Browser als Christoph an. So, ich gehe hier mal auf Settings und hier kann ich für, nicht für diese Subscription, die gehört der Microsoft, hier kann ich zum Beispiel für meine Subscriptions, die ich owne, ein Directory, das als Authentifizierungsquelle herangezogen wird, konfigurieren. Ja. Das heißt also, wenn ich hier jetzt da meine MSDN-Subscription hernehme, also meinen Azure Benefit aus der MSDN-Subscription, kann ich hier seit 3 Wochen Edit Directory sagen. Jetzt lädt er hier die verfügbaren Directories in meiner Subscription und sieht, MSZ Tech Days Demos, also MSZ Demos on Microsoft.com, kann ich als Basis Directory dafür verwenden. Ich habe das schon für eine Subscription gemacht. Das heißt also, ich kann jetzt hier hergehen, kann sagen manage.windowsazure.com, bam, bam, bam. Sage jetzt use another account, christoph@mszdemos.onmicrosoft.com. Achso, was müssen wir vorher noch machen? Wir müssen dem Christoph Co-Admin-Rechte auf die Subscriptions geben. Ja, sonst geht das natürlich nicht. Das heißt, ich wähle also jetzt mein Azure Active Directory aus, gehe damit in die Subscription rein, die daraus gewartet wird, das ist diese mariosztb@live.com, wähle Administrators aus und füge den Christoph jetzt hinzu. Christoph@mszdemos.onmicrosoft.com. So, er erkennt den Christoph auch und sagt, ja, das ist ein Co-Admin für diese Subscription. Und jetzt kann der Christoph diese Subscription auch managen, wenn wir darüber mal gehen in den anderen Browser und das Passwort kopieren. Zack. Also das ist zum Beispiel mal der erste, falsches Passwort, egal. Noch einmal. On Microsoft.com. Ja, irgendwo habe ich mir jetzt beim Passwort offensichtlich vertippt mit Copy and Paste. Man kann einen anderen nehmen aus diesem Azure Active Directory, der da auch schon Co-Admin ist. Und jetzt lädt der halt einfach, der ist noch nicht Co-Admin, jetzt lädt der halt einfach diese Subscription. Aber ich glaube, Sie können sich das ungefähr vorstellen. Ja? Ich habe halt jetzt hier irgendwo einen Typo mit dem Passwort drinnen. Aber im Endeffekt kann ich dann auf diese Art und Weise auch Azure Subscriptions mit Corporate Accounts managen. Das ist der wichtige Punkt an dieser Stelle. Na? Gut, das ist der erste Schritt gewesen. Jetzt haben wir unsere User. Das zweite ist, wir bereiten die Infrastruktur vor. Und die Infrastruktur habe ich in dem Fall jetzt schon vorbereitet, möchte aber anhand der vorbereiteten Infrastruktur auf ein paar Neuigkeiten hinweisen. So, jetzt gehen wir zuerst mal wieder auf meine Microsoft Subscription. Auch dieses Filtering basiert jetzt eben auf Basis von Windows Azure Active Directory Accounts. Ja. Deswegen ist das Thema so wichtig. Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier meine Virtual Machines und ich habe ein Virtual Network da unten. Ja. Das heißt also, hier sehen wir ein Netzwerk, MSZ Tech Days Net. In diesem Tech Days Net läuft mein Domain Controller, den wir auch hier haben. Dieser Domain Controller hat tatsächlich auch einen Share freigegeben, zum Beispiel hier. Wenn wir hier schauen auf Downloads, Downloads ist freigegeben als Share. Sharing, Advanced Sharing, Central Downloads. Ja. Und der Server heißt, das können wir von einer anderen Maschine probieren, der Server heißt techdays.dc1.mszTechdays.local. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt hier sage techdays, -dc1.mszTechdays.local, Enter, dann komme ich dahin auf diesen Share. Wenn ich das gleiche jetzt versuche von da draußen, MSZTechdays, zack, dann wird er mal jetzt sagen, geht nicht. Ja. Was ich allerdings habe, und das ist eine neue Funktion, die Windows Azure auch bereitstellt und die mir hilft, meine Infrastruktur da drinnen in diesem Cloud-Netzwerk ein bisschen besser vorbereiten zu können, ist ein Virtual Network. Hier sehen Sie ein Virtual Network. Das Virtual Network hat einiges an Maschinen drinnen. Da ist auch dieser TechDays Domain Controller drinnen, im Endeffekt, der diesen Share bereitstellt. Und es sind auch ein paar SQL Server drinnen, mit denen wir arbeiten können. Ja, also das ist sozusagen alles, was wir hier haben. Und was ich hier aktiviert habe unter Configuration, ist eine Point-to-Site-Connectivity. Genauso gibt es eine Site-to-Site-Connectivity. Damit kann ich einen VPN-Tunnel zwischen einer einzelnen Maschine und diesem Cloud-Netzwerk oder mit Site-to-Site zwischen meinem On-Premise-VPN-Router und dem Cloud-VPN-Router einrichten. Ne? Und ich habe dieses Point-to-Site aktiviert. Man kann sich dann hier, wenn man auf das Dashboard geht, wenn man Point-to-Site aktiviert hat, einen VPN-Client herunterladen, das sieht man darunter, Download 64-Bit oder 32-Bit VPN-Client-Package. Das habe ich schon gemacht, das installiert man dann einfach, Point-to-Site VPN, yes please. Man muss auch vorher noch Zertifikate erstellen, weil Tatsache ist, dass das VPN so funktioniert, dass er mit Zertifikaten authentifiziert. Und die muss man in seinem lokalen Policy Store einrichten. Aber nachdem ich das Package jetzt installiert habe, habe ich hier ein MSZ Tech Days Net, das ist mein Virtual Network, sage hier Connect. So, und jetzt hat er authentifiziert. Ja, jetzt bin ich hier mit diesem Netzwerk verbunden. Ja, es ist dann so eine komische GUI, die dann mitspielt. Ja, und dann kann ich hier natürlich sagen, Tech Days DC1 dot MSZ Tech Days dort local. Jetzt wird er mich dann unter Umständen prompten, falls er die Credentials von vorher noch nicht mehr gecached hat. Und dann kann ich auf diesen Share zugreifen. Ja, er hat die Credentials von vorher gecached. Ich habe das schon ausprobiert. Ja. Damit kann ich aber jetzt andere Dinge machen. Ich kann zum Beispiel auch meinen SQL Server da drinnen managen. Das heißt also, ich gehe jetzt her, SQL Server Management Studio, ich meine Share zugreifen und so, das ist ein bisschen langweilig, oder? Aber SQL Server Management Studio ist weniger langweilig und da komme ich dann auch gleich zum nächsten Infrastrukturthema. Sage ich hier mal Connect, ich verbinde mich auf einen von meinen zwei Knoten, die ich in diesem Netzwerk aufgesetzt habe, über VPN hin. Ja. TechDays 12SQL1.mszTechDays.local ist ein SQL Server, der da in der Cloud läuft. Und wir greifen gerade über den VPN-Tunnel auf diesen SQL-Server zu. Das Coole an der Sache ist, und das ist der nächste Punkt, den ich im Infrastrukturbereich hervorheben möchte, nämlich Always-On Availability Support voll end-to-end mit Always-On Availability Listener Support für SQL-Server in Azure Virtual Machines. Damit kann ich bis zu von 2 bis 4 SQL-Server-Instanzen aufsetzen, die Datenbanken in einem hochverfügbaren Modus betreiben, asynchron oder synchron, über asynchrones oder synchrones Commit bei all meinen SQL-Transaktionen auf diese Datenbanken. Und sowas habe ich hier eingesetzt oder aufgesetzt in dieser Subscription, ist by the way etwas, das Sie immer machen sollten, wenn Sie einen SQL-Server in Windows Azure betreiben. 2 VMs in einer Availability Group und dann Always On Availability Group Listeners aufsetzen. Also hier sehen wir zum Beispiel, hier habe ich meine TestDB1 und da unten sehen wir die Always On Availability Group mit einem Always On Availability Group Listener. Das heißt, was ist das? Das wird seit ein paar Wochen auch unterstützt. Das heißt, ich kann diesen SQL Server hinter den Azure Load Balancer mit einem Public Endpoint sichtbar machen und es ist für den Client vollkommen transparent, welches der beiden Replika jetzt die Anfrage tatsächlich bearbeitet. Bis dato, wenn ich Always On, was seit Jänner eigentlich schon unterstützt wird, in Azure machen musste, musste ich jeden SQL Server einzeln freigeben auf der Windows Azure Firewall, wenn ich den nutzen wollte und musste in den Client-Applikationen oder in meinen Applikationen Logik vorsehen, die sagt, okay, wenn der eine nicht erreichbar ist, dann geh bitte zum anderen. Das macht dieser Always-On-Availability-Group-Listener vollkommen automatisch für uns. Wichtig ist dafür, dass Sie in der Windows Azure Firewall, das heißt also, wenn wir hier auf meine Virtual Machine gehen, so, wo ist sie? TechDays SQL 12.1, Endpoints. Hier haben wir den SQL Always On Endpunkt. Ja, das heißt, wir hören Public auf 14.33, intern läuft der Listener auf 14.35. Habe ich in meinem Setup so konfiguriert. Das wichtige Setting hierbei ist dieses Enable Direct Server Return. Das müssen Sie aktivieren auf einen Load Balanced Endpunkt, der auf 2 oder mehr Virtual Machines geht. Dann haben Sie quasi diesen Load Balanced Endpunkt für SQL Server Always On Listeners konfiguriert. Man kann dann das Load Balancer Set auch noch im Detail konfigurieren, das habe ich eben auch gemacht, mit Probing Ports, auch da, diese Konfiguration war vorher bis vor einigen Tagen nur über PowerShell möglich, zum Beispiel Probing Ports für den Load Balancer, mit denen der Load Balancer prüft, ob eine VM-Instanz up and running ist oder nicht, kann ich jetzt hier über das Portal entsprechend prüfen. Und wenn er über diesen Probe-Port auf eine Instanz nicht kommt und sagt, okay, die Instanz meiner Always-On-Group ist offline, ich muss den Traffic auf einen anderen SQL-Server, wo die Datenbank entsprechend gespiegelt ist, redirecten. Ja. So, das ist sozusagen meine Infrastruktur. Wenn ich jetzt noch brauche einen Oracle-Database-Server, ganz kurz der Vollständigkeit halber, dann gehe ich hier auf New Compute from Gallery und sage, okay, hat sich auch etwas verändert, dieser Dialog, ist ein bisschen übersichtlicher geworden. Also ich kann jetzt sagen, Windows Server, SharePoint, SQL Server Images, ich habe CentOS Images für Linux und Oracle. Ja. Und dann sagen wir hier zum Beispiel, wir wollen einen Oracle Database Server auf Linux, die sind mittlerweile released, die Windows-Versionen sind noch im Preview. Und wenn ich das mache, dann kriege ich dafür offiziellen Support von Oracle und Microsoft für den Betrieb dieses Systems. Ja. Bis dato, also bis vor Juni, war es so, dass Oracle ihnen gesagt hat, sorry, aber Oracle auf Hyper-V oder generell auf Virtualisierungsplattformen, das spielt es nicht, das supporten wir nicht, das ist ihr Problem. Ja. Im Juni hat Microsoft mit Oracle eine Partnerschaft abgeschlossen, bei der wir gesagt haben, okay, wir supporten Oracle-basierte Workloads auf Hyper-V. Nachdem Azure selbst auf Hyper-V aufbaut, haben wir das jetzt quasi drinnen. Ja. Könnte hier sozusagen meine VM aufsetzen. Nachdem ich aber den SQL-Server schon aufgesetzt habe, haben wir quasi die Infrastruktur ja schon am Laufen. So, das bringt mich zum letzten Abschnitt. Jetzt haben wir diesen SQL-Server hier laufen mit Always-On. Ich verbinde mich auch gleich noch auf die zweite SQL-Server-Instanz da. Connect, Database Engine, TechDay SQL 2. So, ich hoffe, dass ich dem SA das gleiche Passwort gegeben habe. So, dann sehen wir nämlich, wenn ich hier, also hier haben wir meine Test-DB1, können wir schauen, ob diese Always-On Availability Group dann auch wirklich funktioniert. Das heißt, hier habe ich meine Table 1, sage hier Edit Top 200 Rows, und dann in meiner Table 2, die kann ich natürlich hier jetzt nicht editieren, solange das nur das Secondary Replica ist. Da sind jetzt also diese zwei Content sind quasi gleich. Und jetzt sage ich hier einfach, okay, Fifth Content, Enter, zack. Und wenn ich jetzt in das andere reingehe, dann haben wir den Fifth Content auch drinnen. Also unser SQL Server funktioniert hochverfügbar. Fein. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil des ganzen Spiels und das ist eine Applikation zu entwickeln. Wir haben also jetzt unsere User im Windows Azure Active Directory, wir haben unsere Infrastruktur in Windows Azure Virtual Machines laufen mit SQL Server Always On und all diesen Spielereien. Jetzt wollen wir noch eine Applikation bauen. Ja. Und ich möchte zwei Dinge zeigen dabei. Einerseits, wenn ich jetzt from scratch eine neue Applikation starte, wie schaut das aus, wenn ich das mit Windows Azure Active Directory integrieren will, sage ich hier einfach File New Project, nehme eine ASP.NET MVC Web-Applikation, sagen wir hier MSZ Tech Days, Days Simple, so, und das kommt in mein Verzeichnis Local rein, sagen hier OK. Wenn ich jetzt diesen ASP.NET Forms, also diesen ASP.NET Project Creation Dialog aufmache, dann gibt es hier eine neue Option, Change Authentication, die die ASP.NET Authentication entsprechend konfiguriert. Und dann gibt es hier Organization. Da kann ich dann Cloud Single oder Multiple Organization auswählen. Das ist beides Windows Azure Active Directory. Das eine Multitenant, das andere Single-Tenant. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mich mit einem On-Premise ADFS, Active Directory Federation Service, zu verbinden. Diese Bezeichnung ist fast ein bisschen verwirrend. Eigentlich sollte sie heißen Connect to Existing Federation Server, egal ob es Windows Azure Active Directory oder ADFS ist, weil ich habe diese Applikation in Windows Azure Active Directory bereits registriert. Das heißt also, wenn ich hier reinschaue unter MSZ Demos, jede Applikation, die sich gegen dieses Directory authentifizieren will, muss ich registrieren. Mindestens einmal. Und das habe ich im Prinzip hier schon gemacht. Das heißt, wir nehmen uns einfach diese Federation-Metadaten hier her, kopieren die und fügen die hier ein und damit nimmt er diesen existierenden Configuration-Set aus Azure AD, um meine Applikation damit zu integrieren. So, und wenn ich jetzt hier sage, okay, erstellt er das Projekt, konfiguriert ASP.NET entsprechend, dass er dieses Windows Azure Active Directory als Authentifizierungsquelle verwendet. Ja. Und das Einzige, was ich noch sicherstellen muss, ist, dass ich auf SSL laufe. Das heißt also, ich switch hier mal kurz auf den Local IIS. Habe ich das jetzt als Admin gestartet oder nicht? Ich glaube nicht, gell? Wer hat aufpasst? Nicht. Dann müssen wir es wieder zumachen, müssen wir es noch einmal als Admin starten, weil ich einem IIS jetzt ein Directory anlegen will, nachdem wir das Ganze mit SSL betreiben müssen. Sonst würden ja die Tokens, die ausgestellt werden, Klartext da hin und her laufen. Das wollen wir natürlich nicht. Vielen Dank übrigens, ja, für den Hinweis. So, local IIS, HTTPS, localhost, dechday simple, create virtual directory. So, und wenn ich jetzt diese ASP.NET MVC-Applikation starte, ja, dann werden wir sehen, dass die Authentifizierung hier jetzt plötzlich nicht mehr über das lokale System erfolgt, continue, sondern er geht zu Windows Azure Active Directory und jetzt kann ich mir einen Azure AD Account nehmen und nehme wieder mein TechDays Demo Passwort, sign in und jetzt bin ich dann in meiner ASP.NET Applikation quasi direkt als dieser User angemeldet, wir sehen es dann da oben, harald.e@mszdemos.onmicrosoft.com. Ja. Und das wollen wir jetzt natürlich noch in eine Windows Azure Website verpacken und publishen. Ja. Also wir nutzen hier Plattform as a Service quasi. Ja. Und das machen wir, indem wir in den Server Explorer gehen. Dort gibt es bei mir auf meiner Maschine installiert den neuen Windows Azure SDK 2.2. Ich würde allen empfehlen, den unbedingt zu installieren, weil das Management der Azure Subscriptions da wesentlich einfacher wird. Und also wir sehen hier, ich habe da verschiedene Cloud-Services und so weiter drinnen, kann durchbrowsen, kann die anlegen, kann die Konfigurationen ändern. Wir werden das gleich bei dem Windows Azure Website sehen. So, kann hier also jede Menge machen. Ja. Ich mache das allerdings mit einer Lösung, die schon gegen meinen SQL-Server geht, der da in der Cloud läuft. Also ich zeige die mal kurz her. Und dann werden wir die einfach publishen. Ja. Das heißt, harald.le@mszdemos.onmicrosoft.com, pasten das Passwort rein und hoffen, dass es noch immer das Richtige ist, sign in. Also die schaut jetzt mal im Moment so aus, dass sie die Daten von dieser SQL-Server-Datenbank liest. Das VPN brauche ich dazu nicht. Ich habe dafür einen externen eben Always-on-Availability-Group-Listener angelegt. So schaut diese Applikation aus und die möchte ich jetzt publishen in eine Website. Was hier noch interessant ist beim Server-Explorer, dass sie die Subscriptions jetzt nicht mehr über irgendwelche Publish-Profile-Settings verwalten müssen, sondern dass das auch über Windows Azure Active Directory funktioniert. Das heißt, dass ich mache ein Sign-in über Windows Azure Active Directory und kann dann meine Subscriptions durchbrowsen und alles das. Das ist der erste Schritt zu Fine Granular Access Control im Windows Azure Management Portal. Also ist ziemlich cool geworden eigentlich. Was ich jetzt hier noch machen werde, ist eben eine Website publishen, indem ich hier eine Anleg, MSZ Tech Days Keynote und die ganze Website soll laufen in North Europe. Wir haben keine Database zu erstellen und ich sage hier mal Create. So, jetzt erstellt mal die Website. Dauert ein bisschen. Und dann können wir eigentlich auch schon publishen. Ja. Und mit dem Publishen haben wir dann quasi unsere Applikation in der Cloud. Das heißt also, ich gehe jetzt hierher, sage, ich würde gern das ganze Teil publishen. So, Moment, ich lösche mal dieses existierende Publish-Profile, das ist von vorher noch. So, Publish, importiere mir eine Website, nämlich MSZ Tech Days Keynote, okay. Dann lade da das Publish-Profile herunter, Next. So, Windows Azure AD ist fertig aufgesetzt, daher brauche ich da nichts mehr enablen. Wichtig ist, ich mache jetzt hier noch ein Debug, Next, und dieses Profil, das lassen wir mal, Yes, Save, weil ich muss noch eine kleine Änderung machen, im web.config, damit er dann auch das Redirecting nicht auf Localhost macht, nachdem wir hier jetzt lokal debuggt haben, sondern auf mszdechdayskeynote.azurewebsites.net. So, und jetzt kann ich publishen, sag hier Publish, haben wir Debug genommen, das ist ganz wichtig, Publish. Weil jetzt möchte ich nämlich noch ein Feature zeigen, zum Abschluss der Keynote. Also jetzt publisht er das, jetzt kommt mal auf HTTP, nachdem wir aber HTTPS voraussetzen, sagt er hier, gibt er hier einen Error, das ist aber jetzt einmal vollkommen egal, nehmen wir mal an, es funktioniert nicht. On-Premise hat es funktioniert, in der Cloud hat es nicht funktioniert. Ein neues Feature, das wir hier mit dem Azure SDK 2.0 haben, ist Attach Debugger. Jetzt attache ich den Debugger, überlegen Sie sich das einmal. Ich attache den Debugger auf einen Public Cloud Service, das in Windows Azure läuft, das dauert zwar ein bisschen, es dauert ein bisschen länger, und beginne dann meine Website zu debuggen. Das ist schon ziemlich cool. Ich kann Ihnen auch parallel dazu sagen, warum die Website nicht funktioniert, während sich der da connectet. Das ist nämlich ein anderes, jetzt ist er gleich so weit, oder? Das ist nämlich ein anderes neues Feature. So, er startet jetzt einen Browser, den werden wir gleich einmal abbrechen, weil wir SSL wollen. HTTPS, Enter. So, jetzt müssen wir uns wieder anmelden. Da setze ich mich lieber hin, sonst vertippe ich mich. Oi, oi, oi. Jetzt brauche ich wieder das richtige Passwort. Das ist schon ein Krampf mit diesen Passwörtern, gell? So. Und jetzt kommt dann hoffentlich der Postback auf meine Site, wenn ich mich in der URL für die Website nicht vertippt habe. Und ich kann hier drinnen dann direkt meine Website debuggen. Ja. Wenn ich mich nicht vertippt habe. Das ist jetzt die große Frage der Fragen. Ja. Aber ich glaube, Sie verstehen das Prinzip dahinter. Ja, so, da ist er. Ja. Jetzt kann ich meine Website debuggen. F10, das ist geil, oder? Da schlägt das Entwicklerherz. Ha? Ja. Zum Abschluss zeige ich Ihnen noch, warum die Website nicht funktioniert hat. Und dann entlasse ich Sie in die Pause. Ja. Es gibt nämlich für Virtual Machines ein ziemlich geiles Feature für solche Sachen. Ja. Ich gehe hier mal auf meinen Knoten, hier Always On, gibt es unten seit ein paar Tagen einen neuen Punkt Manage ACL. Und das Kongresszentrum habe ich in meine Allow-List eingefügt für meinen SQL Server Endpunkt, aber die Azure Website nicht. Jetzt müsste ich hier noch die Azure Website einfügen und dann würde unsere Website auch in der Public Cloud laufen. Und mit dem möchte ich Sie jetzt in die Pause entlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Halt!
Das war Azure in 30 Minuten erklärt. Nächstes Jahr kriegt er noch 15 Minuten. Schauen, ob er das auch schafft. Ich wollte nur noch etwas sagen. Sie haben Sascha gesehen und Sie haben Mario gesehen. Wenn Sie vielleicht auch mal auf so einer Bühne stellen wollen, ich bin der Erfinder des ersten Stellenslides, dann wir suchen zurzeit einen Mitarbeitenden, der mehr oder weniger direkt von der Hochschule kommt. Wenn Sie selber jung sind oder Kinder haben, dann melden Sie sich bei uns und machen Sie einen neuen Evangelisten, wie das Sascha oder Mario ist. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag, interessante Sessions, tolles Catering, die 2 Tage sind. Wir sehen uns morgen wieder. Viel Spaß an den Tech Days.